Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Thema in unserer RevSum-Webinar-Serie, die RevSum-Ernährung, etwas, was uns als Patienten sehr am Herzen liegt, denn wir leben tagtäglich damit. Es ist sehr schön, heute über dieses Thema zu sprechen. Ich bin Christy DeMarco und Momentchen, ich muss hier eben weiterblättern. Ich bin die Gründerin und Präsidentin der Global Dare Foundation. Meine Co-Moderatorin heute ist Susan Granoff. Sie ist die Sekretärin und Mitbegründerin von Global Dare. Es ist eine große Freude, Eleanor Baldwin und Sarah Furman hier zu haben, die Ernährungsberaterin vom Guy's & Thomas Krankenhaus in London. Sie sind Expertin, was diese Ernährung angeht. Gut, schauen wir uns die Tagesordnung an. Wir beginnen zunächst mit einem Überblick über die Mission der Global Dare Stiftung, dann einige Ankündigungen und dann geht es weiter mit Eleanor und Sarah zum Thema RevSum Ernährung. Susan wird sich dann um die Fragerunde am Ende des Webinars kümmern. Gut, die Ankündigungen zunächst. Sämtliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind auf Stumm geschaltet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihre Fragen zu stellen. Alle Fragen werden am Ende der Präsentation beantwortet. Sie können Ihre Fragen in die Q&A-Box eingeben im Verlauf der Präsentation. Die per Zoom teilnehmen, können ihre Fragen dort eingeben. Oder Sie können auch Ihre Hand heben, indem Sie Alt-Y drücken auf Ihrer Tastatur oder das Symbol in der Symbolleiste bei Zoom anklicken. Falls Sie per Telefon teilnehmen, können Sie auf Stern 9 drücken und damit wird Ihre Hand gehoben. Dann wissen wir, Sie haben eine Frage und dann können wir Sie freischalten, damit die Frage dann live gestellt werden kann. Nach der Präsentation wird Susan die Fragerunde moderieren. Sie beginnt mit den Fragen, die eingehen über die Q&A-Box bei Zoom. Und dann geht es weiter mit den Fragen, die per Telefon eingehen. Das Webinar wird aufgezeichnet und wird dann auf unserer Global Dare Foundation Website zur Verfügung stehen. Falls wir nicht alle Fragen beantworten können, ich bin sicher, es wird viele geben, dann werden wir diese Fragen und Antworten im Nachhinein dann auf unserer Website posten. Ich möchte zunächst etwas über die Mission von Global Dare sagen, bevor es dann weitergeht mit Eleanor und Sarah. Die Global Dare Foundation wurde im Oktober 2019 gegründet. Dare steht für Defeat Adult RevSum Everywhere, das RevSum-Syndrom bei Erwachsenen überall besiegen. Unsere Mission ist, weltweit Aufklärung zu betreiben und zur Verbesserung der Lebensqualität aller, bei denen das RevSum-Syndrom diagnostiziert wurde, beizutragen. Unser Ziel ist die Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten, Bildungsinitiativen, Aufklärungskampagnen und Lobbyarbeiten, wissenschaftliche Forschungsarbeiten voranzutreiben, steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, denn wir wagen es, an die Heilung des RevSum-Syndroms bei Erwachsenen zu glauben. Nun geht es weiter mit Eleanor und Sarah. Ja, bitteschön, Eleanor und Sarah. Ja, vielen herzlichen Dank. Die erste Folie bitte. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation zur Ernährung als Möglichkeit des Umgangs mit dem RevSum-Syndrom. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, über unsere Erfahrungen und unsere Kenntnisse zu sprechen. Wir wissen, dass die Teilnehmer heute bunt gemischt sind. Medizinisches Fachpersonal, Ernährungsberater, Kliniker, Menschen, die an RevSum-Syndrom leiden und die, die ihr Leiden teilen. Wir wollen die Präsentation so weit wie möglich jargonfrei gestalten und begrüßen natürlich auch Fragen ihrerseits, die dann am Ende beantwortet werden. Wir hoffen, dass wir sie beantworten können. Die Fragen, wo wir noch einmal weitere Informationen einholen müssen, um die Frage gut zu beantworten, werden dann im Nachhinein auf der Website gepostet. Wir haben diese Präsentation untergliedert in verschiedene Teile. Wir werden uns also den Ball gegenseitig zuspielen während der Präsentation und wir hoffen, dass es so reibungslos wie möglich laufen wird. Die nächste Folie bitte. Ja, was ist also die Evidenz, auf der wir unsere Ernährungsratschläge aufbauen? Wir werden uns diese vier verschiedenen Bereiche anschauen. Unsere Ernährungsratschläge ergeben sich zunächst einmal aus wissenschaftlichen Arbeiten zur Biochemie, die sich hinter diesem Syndrom verbirgt. Und dieses Wissen, diese Kenntnisse ändern sich, entwickeln sich weiter. Das bedeutet, dass unsere Ernährungsratschläge sich auch im Laufe der Zeit entsprechend ändern werden. Diejenigen, die wir in der Vergangenheit schon beraten haben, werden feststellen, dass es da jetzt einige kleinere Änderungen gibt in den Ratschlägen, die wir heute besprechen, im Vergleich zu den Ratschlägen, die wir in der Vergangenheit erteilt haben. Unsere Ratschläge bauen auch auf wissenschaftlichen Arbeiten zur Zusammensetzung von Nahrungsmitteln. Es fehlt da so ein bisschen an Informationen und Kenntnissen, was den Phytansäuregehalt bei Lebensmitteln angeht und zu den Substanzen, die umgewandelt werden können zu Phytansäure im Körper. Dies ist also definitiv ein Bereich, wo wir wissen, dass die Global Dare Stiftung weitere Forschungsarbeiten auf den Weg bringen möchte und das begrüßen wir sehr. Die dritte Säule für unsere Kenntnisse sind unsere Erfahrungen, unsere Kenntnisse zur menschlichen Physiologie und zum normalen Stoffwechsel während der Ruhephase beim Fasten und verschiedenen Formen der körperlichen Betätigung und auch auf unseren Erfahrungen mit anderen Patientengruppen. Das heißt also andere Störungen bei der Fettsäureverstoffwechslung, sonstige Stoffwechselkrankheiten und andere. Und schlussendlich kommt unsere Information auch von Ihnen. Die Entwicklung unseres Kenntnisstandes und die Art und Weise, wie wir jetzt über Refsum-Syndrom bei Erwachsenen nachdenken, ergibt sich ja auch aus dem Dialog mit anderem medizinischem Fachpersonal, das versucht, Menschen mit Refsum-Syndrom zu helfen und von den Patienten, Patientinnen selber. Denn jeder ist unterschiedlich, ernährt sich unterschiedlich. Die Manifestation der Krankheit ist unterschiedlich bei verschiedenen Leuten. Die Erfahrung mit dem Syndrom ist anders bei verschiedenen Leuten. Und Ihre Interaktion, Ihr Dialog mit uns hilft uns jetzt, unsere Kenntnisse breiter zu stecken und entsprechend nachzudenken über Dinge, die wir in den Mittelpunkt dessen nehmen müssen, was wir mit Ihnen besprechen. Nächste Folie bitte. Welche Lehren haben wir gezogen aus der biochemischen Forschung? Die nächste Folie bitte. Ja, das Erste ist, wir wissen, dass Menschen mit Refsum-Syndrom eine bestimmte Säure, eine problematische Fettsäure, nämlich die Phytansäure, weniger gut verstoffwechseln bzw. abbauen können. Diese Fettsäure stammt ausschließlich aus der Ernährung, ist nicht etwas, mit dem man geboren wird. Der Hauptabbaumechanismus, und es gibt zwei Abbaumechanismen, zwei Hauptmechanismen für Phytansäure. Die Hauptabbauform Alpha-Oxidation funktioniert nicht wirklich bei Patienten mit Refsum-Syndrom. Und es gibt da verschiedene Wege, die zum gleichen Problem führen. Das ist das Problem bei der Alpha-Oxidation der Phytansäure. Es gibt einen sekundären Abbauweg für die Verstoffwechslung, den Abbau von Phytansäure, nämlich die Omega-Oxidation. Und diese beiden Begriffe sind Begriffe, die sich aus der Wissenschaft der Fettsäure ergeben. Alpha ist eine Ende des Moleküls und Omega das andere Ende. Das heißt also, der Abbaumechanismus bei Omega beginnt am anderen Ende dieses problematischen Moleküls. Die Omega-Oxidation, dieser Abbauweg, ist ein weniger wichtiger Abbauweg und die Kapazität ist sehr viel geringer als beim Abbaumechanismus der Alpha-Oxidation, unterscheidet sich auch von Mensch zu Mensch. Wir sprechen später noch einmal darüber. Das ist einer der Hauptgründe, weswegen einige stärker zu kämpfen haben, damit einen besseren Phytonsäurespiegel zu haben als andere. Das heißt nicht immer, das heißt eigentlich nie, dass jemand nicht wirklich hart daran arbeitet mit ihrer Ernährung, sondern es bedeutet einfach, dass ihre Omega-Oxidationskapazität schlechter ist als bei einem anderen Patienten. Nächste Folie dann bitte. Gut, was sagt uns nun diese biochemische Forschung? Nun, wie gesagt, dass einige Leute unterschiedliche Raten haben für den Abbaumechanismus und deswegen müssen diese Leute sich anders ernähren. Wir sehen das immer wieder in unseren Patientengruppen. Und zum Zweiten, und das ist in gewisser Weise eine gute Nachricht, nämlich die Phytansäure ergibt sich ja ausschließlich aus der Ernährung. Das heißt also, wenn früh genug diagnostiziert wird, dann ist es möglich, die Akkumulierung von großen Mengen von Phytansäure im Körper zu vermeiden. Und das ist definitiv ein wünschenswertes Ziel. Das sehen Sie später noch, wenn wir dann über die Wirkung der Verstoffwechselung sprechen im Hinblick auf die Phytansäure und den Phytansäurespiegel im Körper. Und die Symptome von RefSum machen sich bei unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichem Alter bemerkbar. Die Symptome, die man bekommt oder wie schnell man die Symptome bekommt, hängt von zwei Dingen in erster Linie ab, nämlich von ihrer Ernährung, was sie mit der Nahrung auf sich nehmen, was sie also essen. Und es hängt auch davon ab, wie ihr Stoffwechsel ist und wie es mit ihrer Omega-Oxidation aussieht. Wie gesagt, wir werden nachher noch mal näher darauf eingehen. Nächste Folie bitte. Gut, dann weiter mit dem Thema Phytansäure. Wo kommt Phytansäure, diese Fettsäure her? Nun, Phytansäure ist ein Abbaumechanismus, Produkt von Chlorophyll. Chlorophyll ist diese grüne Substanz in Pflanzen. Damit Phytansäure gebildet wird aus Chlorophyll, muss eine Fermentierung, eine Vergärung stattfinden, so ähnlich wie beim Bierbrauen. Und Fermentierung bedeutet, beziehungsweise der Bedarf an Fermentierung bedeutet, dass die Hauptquelle für Phytansäure Produkte von Wiederkäuern sind, also von Tieren, die einen zusätzlichen Magen haben, um Chlorophyll aufzubrechen. Also Kühe, Schafe, Ziegen, ihr Fleisch und deren Molkereiprodukte sind reiche Quellen an Phytansäure. Fisch ist auch eine Quelle von Phytansäure. Das kommt aus den Algen, beziehungsweise bei größeren Fischen, die dann kleinere Fische fressen, kommt es von der Konzentration der Algen bei den kleinen Fischen, die gefressen werden, also aus der Nahrungsmittelkette. Und das bedeutet, das, was einem Fisch verfüttert wird, ist durchaus relevant. Es heißt also, dass Zuchtfische und der Phytansäuregehalt bei Zuchtfischen etwas ist, was wir uns in der Zukunft näher anschauen müssen, wenn wir die Ernährung analysieren. Denn was dem Fisch verfüttert wird, hat einen Einfluss auf den Phytansäuregehalt im Fisch. Und theoretisch zumindest mal fermentierte Gemüseprodukte wie Kimchi oder Sauerkraut. Da vermutet man, dass sie Quellen für Phytansäure sind, aber das wissen wir noch nicht definitiv, denn man hat das noch nicht auf Phytansäure hinreichend analysiert. Nächste Folie bitte. Ja, hier noch einmal zur Veranschaulichung, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich das Chlorophyll muss fermentiert werden, damit Phytansäure gebildet wird, die man dann aufnimmt und womit man Schwierigkeiten bei der Verarbeitung hat, wenn man unter RefSum-Syndrom leidet. Die nächste Folie dann bitte. Ja, ich blätter auch, deswegen sage ich manchmal Seiten, manchmal Folien. Ja, die Omega-Oxidation, also dieser Prozess der Omega-Oxidation, erzeugt eine Substanz mit dem Namen 3-Methyladipinsäure. Und es gab eine Studie in der Vergangenheit, wo die Ausscheidung von 3-Methyladipinsäure gemessen wurde bei Menschen mit Refsum-Syndrom. Und das hat zur Schlussfolgerung geführt, dass Patienten mit Refsum-Syndrom Phytansäure verarbeiten können. Und das hat auch zur Schlussfolgerung geführt, dass man im Durchschnitt 10 Milligramm Phytansäure pro Tag verstoffwechseln kann, beziehungsweise nicht mehr als 10 Milligramm. Und man sollte die Aufnahme in der Ernährung auf weniger als 10 Milligramm pro Tag beschränken, denn wir wissen, dass sie aufgrund dieser Daten nicht mehr als 10 Milligramm verstoffwechseln können. Es war aber eine kleine Studie und von daher wissen wir nicht, wie groß die Variabilität der Omega-Oxidation ist bei Menschen mit Refsum-Syndrom. Also 10 Milligramm ist eine grobe Zahl und nicht wirklich belastbar. Die nächste Folie dann bitte. Es gibt zwei Substanzen, die in Phytansäure umgewandelt werden können im Körper. Und da geht es um die Nahrungsmittelzusammensetzung, wozu es noch weniger Informationen gibt als zum Phytansäuregehalt in Nahrungsmitteln. Die erste Substanz, die umgewandelt werden kann in Phytansäure im Körper, ist ungebundenes Phytol. Vorangegangene Studien haben gezeigt, dass ungebundenes Phytol bzw. der Gehalt an ungebundenem Phytol nicht mehr als 10% ausmachte von Phytansäure in einem Individuum. Wir denken also, dass es nicht so wichtig ist, wie die Phytansäure, die aus der Ernährung aufgenommen wird, wenn es darum geht, dass der Phytansäurespiegel dadurch bestimmt wird. Und wir schauen uns auch die Forschungsarbeiten zu ungebundenem Phytol im Körper an, denn ungebundenes Phytol wird nicht wirklich streng als Begriff verwendet. Einige Studien reden vom Phytolgehalt von Lebensmitteln und das ist nicht dasselbe als der Gehalt an ungebundenem Phytol. Es gibt einen Unterschied zwischen Phytol und ungebundenem Phytol. Es gibt also eine ganze Reihe von Informationen zu Phytol. Sie ist aber nicht wirklich klar. Dann Phytolfettsäureester. Dies ist ein neues Forschungsgebiet und erst vor einigen wenigen Jahren hat eine Gruppe hierzu Forschungsarbeiten veröffentlicht, wo man gezeigt hat, dass Phytolfettsäureester in Lebensmitteln möglicherweise umgewandelt werden kann in Phytansäure bei der Verdauung. Nächstes Schaubild. Und hier haben wir noch einmal eine schematische Darstellung, wie wir denken, dass das passiert. Also diese Phytolfettsäureester kommen in Kontakt mit Bauchspeicheldrüsen, womit die Fettsäure aufgebrochen wird. Dann haben wir Transphytol, das wird dann oxidiert. Dann wird Phytensäure gebildet und das wird dann reduziert im Körper zu Phytansäure. Nächste Folie bitte. Die einzigen Nahrungsmittel bis dato, die einen signifikanten Gehalt an Phytolfettsäureester haben, sind die Nahrungsmittel hier, also Rucola und Paprika. Und ich würde Sie auffordern, sich nur auf diese beiden Nahrungsmittel zunächst einmal zu konzentrieren in diesem Zusammenhang. Rucola, nun, die Leute essen ganz unterschiedliche Mengen an Rucola. Einige nehmen nur eine Handvoll an Rucola und eine Handvoll von Rucola ist wahrscheinlich nicht signifikant, wenn es um Phytol, Fettsäure, Esteraufnahmen geht. Falls man jetzt nicht gerade jemand ist, der eine ganz geringe Omega-Oxidationsrate hat. Aber wenn jemand wirklich kiloweise Rucola zu sich nimmt, wenn jemand jetzt eine ganze Tüte an Rucola auf einmal verzehrt, sagen wir mal, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass dies einen signifikanten Beitrag leistete zu ihrem Phytansäure, zur Phytansäureaufnahme. Also wir empfehlen Menschen mit Refsum-Syndrom, es zu vermeiden, mehr als eine Handvoll Rucola zu sich zu nehmen pro Tag. Und das andere Lebensmittel oder Nahrungsmittel, das sehr viele Phytol, Fettsäure, Ester zu enthalten scheint, sind rote und gelbe Paprikaschoten. Grüne haben keine Phytol, Fettsäure, Ester. Das heißt also, wenn man nun ein Gericht hat mit einigen Stückchen an roten oder gelben Paprikaschoten, sollte das eigentlich keinen Unterschied machen bei ihrem Phytansäuregehalt. Aber wenn Sie jemand sind, der nun gefüllte Paprikaschoten isst, dann nimmt man ja mehr Paprikaschoten zu sich und das kann durchaus eine signifikantere Wirkung haben auf den Phytansäuregehalt. Also wenn man Paprika liebt, Paprikaschoten liebt, dann sollte man sich auf die grünen Paprikaschoten konzentrieren. Aber es ist nun nicht notwendig, dass man sich große Sorgen machte um ein paar Stückchen von roten oder gelben Paprikaschoten in Gerichten. Und die anderen Nahrungsmittel sind Karotten, Trauben, Gurken und Oliven, grüne Oliven. Schwarze Oliven enthalten keine Phytolfettsäureester. Manchmal essen Leute diese Nahrungsmittel in großen Mengen. Und das kommt dann auch immer wieder auf, wenn wir darüber reden. Und wir müssen an Leute als Individuen denken und nicht als Gruppen. Es gibt Leute, die essen kiloweise Oliven. Und wenn man das macht, dann hat es eine signifikante Wirkung auf den Phytansäuregehalt im Blut. Das heißt also, wir empfehlen, dass man nicht wirklich große Mengen dieser Nahrungsmittel zu sich nimmt. Aber ich betone hier nochmal riesige Mengen. Also es gibt keinen Grund, weswegen man nicht normale Portionen an Gurken, Karotten, Trauben und auch grünen Oliven zu sich nehmen kann. Nur eben einfach nicht kiloweise. Nächste Seite dann bitte. Ja, wir würden also definitiv uns wünschen und fordern, dass es bei diesen drei Elementen mehr Forschungsarbeiten gibt, nämlich zum einen zum Phytansäuregehalt von Nahrungsmitteln, zum Phytol, Fettsäure, Ester-Gehalt und zum Gehalt an ungebundenem Phytol. Und nun, wo wir wissen, dass diese drei Dinge sich auswirken auf den Phytansäuregehalt, öffnete das die Tür für sehr viel bessere und qualitativ hochwertigere Informationen, die sich aus zukünftigen Projekten zur Analyse von Nahrungsmitteln ergeben. Ja, und damit gebe ich nun weiter an Sarah für den nächsten Teil. Danke. Ja, danke. Die nächste Folie dann bitte. Ich werde also ein bisschen über den Stoffwechsel sprechen. Elena hatte ja schon sehr viel über die Ernährungsaspekte gesprochen, Phytansäure und andere Dinge. Ein weiterer Aspekt, den man sich anschauen sollte beim Umgang mit Refsum-Syndrom, ist der Stoffwechsel und wie es sich auswirkt auf den Phytansäuregehalt. Die Information, die wir hierzu zusammengetragen haben, basierte auf Menschen, die mit Refsum-Syndrom leben, der Stoffwechsel eines jeden Individuums. Und wir haben uns auch das Management von anderen Leiden angeschaut, die sich auch auswirken auf den Abbau von Fett. Phytansäure, die nicht aufgebrochen wird und abgebaut wird, wird in der Leber gespeichert, im Fettgewebe und anderen Organen, wo Fett gespeichert wird. Nächste Folie bitte. Und was sagt uns das? Nun, wann immer es freigesetzt wird, beziehungsweise wenn Fett abgebaut wird, kann Phytansäure freigesetzt werden und das kann zu einem starken Anstieg des Phytansäurespiegels im Blut führen. Und ja, Sarah, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber könnten Sie vielleicht ein bisschen näher ans Mikro gehen? Wir können Sie jetzt nicht mehr sehr gut hören. Ist das so besser? Scheint so. Probieren Sie es doch mal. Macht das einen Unterschied? Ja, ich glaube, es ist jetzt besser. Tut mir leid. Ich glaube, das Mikro ist zu weit weg. Kann man mich hören? Vielleicht besser mit Kopfhörer, mit eingebautem Mikro. Macht das einen Unterschied jetzt? Ja, noch ein bisschen Hintergrundgeräusch, aber ich glaube, das geht. Können Sie es noch mal probieren, bitte? Geht das so besser? Ja. Tut mir leid. Ja. Also, jeder Umstand, der zu Abbau von Fett führt, kann zur Freisetzung von Phytansäure aus Fettgewebe führen. Und es gibt da verschiedene Szenarien, wo wir sehen, dass sich das auswirkt. Zum einen beim Fasten. Das kann eine starke Auswirkung haben auf den Phytangehalt. Und von Studien vor einigen Jahren beim Fasten und Refsum, was man heute nicht mehr wiederholen könnte, dieser Art, können wir sehen, dass Phytansäure eine Verdopplungszeit von 29 Stunden hat. Also wenn der Phytansäuregehalt 200 wäre, nach einem Tag des Fastens könnte das dann 400 sein. Und wenn es so um den Durchschnitt 500 ist, dann wäre es nach 2 Tagen 1000. Also Fasten hat eine riesige Auswirkung auf den Phytansäurespiegel und dann rapider Gewichtsverlust. Es gibt da wiederum viele verschiedene Gründe, weswegen Gewichtsverlust auftreten kann, zum Beispiel nach chirurgischen Eingriffen. Das bedeutet normalerweise, dass vorweg gefastet werden muss und man braucht auch Zeit zur Erholung nach dem Eingriff, was dazu führen kann, dass Fett abgebaut wird. Und je nach Eingriff kann es auch Muskelschwund geben und Fettverlust geben, was sich dann auch wiederum auswirkt. Und wenn man Appetitverlust hat, wenig zu sich nimmt, das kann auch zu Gewichtsverlust führen. Und sportliche Betätigung, übermäßige sportliche Betätigung, da braucht man mehr Brennstoff. Und wenn man nicht in der Lage ist, den Körper ordentlich zu versorgen, kann das auch dazu führen, dass Fettpolster abgebaut werden. Wir sehen das auch bei einigen, die Refsum-Syndrom haben, wenn sie stark belastet sind, im Fall von Trauer und sonstige seelische Leiden vorliegen, dann kann sich das auswirken, das kann sich auf den Appetit auswirken, kann zu Gewichtsverlust führen und kann dann wiederum zum Abbau von Fettpolstern führen, was zu mehr Phytansäure führt. Auch Krankheit, darüber sprechen wir nachher noch mehr, im Krankheitsfall. kommt es auch zu einem höheren Phytansäurespiegel. Das kann zu Appetitverluste führen, was bedeutet, dass die Fettablagerungen abgebaut werden. Und wenn man eine Krankheit hat mit Fieber, dann braucht der Körper mehr Brennstoff, mehr Ernährung. Und wenn man nicht hinreichend mit Nahrungsmitteln versorgt wird, dann kann das auch zu einem höheren Spiegel an Phytansäure führen. Nächste Folie bitte. Ja, was heißt das nun? Nun, wie Eleanor schon sehr schön beschrieben hat, wenn wir uns die Aufnahme von Phytansäure anschauen und potenzielle Substanzen, die umgewandelt werden können, und wenn wir sie unter dem Niveau der Omega-Oxidation halten, dann sollte der Phytansäurespiegel im Laufe der Zeit zurückgehen. Aber es gibt auch den Stoffwechselaspekt, also der Spiegel geht nur zurück, wenn nicht Phytansäure in hohem Maße freigesetzt wird vom Körper. Und wie vorhin schon erwähnt, es gibt da verschiedene Umstände, meinetwegen Fasten, Gewichtsverlust oder Krankheit, was dazu führen kann. Wir werden nachher noch über praktische Tipps in diesem Zusammenhang sprechen. Nächste Folie. Ja, also wie spielt der Stoffwechsel eine Rolle? Inwieweit ist er relevant? Glucose ist der bevorzugte Brennstoff im Körper, auch des Gehirns. Und unser Körper hat die Möglichkeit, Glucose zu verwenden als Hauptquelle des Brennstoffs. Also wenn man isst, wird das Glucose aus der Ernährung verwendet. Und beim Fasten, bei sportlicher Betätigung oder während des Schlafens baut der Körper Glucose aus der Leber ab. Oder auch aus den Muskeln, dem Muskelglykogen. Und wenn man längere Phasen des Fastens hat, beziehungsweise wenn jemand sich mit wenig Kohlenhydraten ernährt, woraus man ja Glucose bekommt, oder wenn es längere Phasen der sportlichen Betätigung gibt, sprich mehr als 45 Minuten bis eine Stunde, dann besteht das Potenzial, dass die Fettoxidation stattfindet, dass der Körper also dann Fett abbaut und das führt zu einer Freisetzung von Phytansäure aus der Leber. Nächste Folie bitte. Wie kann man die Freisetzung von Phytansäure aus Ablagerung im Körper reduzieren? Regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig, dass man gut versorgt wird mit Glucose. Nachher noch Tipps dazu, also immer frühstücken, Mittagessen, Abendessen und auch vor dem Abendessen noch einmal ein Imbiss vor dem Zu-Bett-Gehen und es vermeiden, dass man längere Fastenphasen hat, also sich regelmäßig am Tag ernähren, regelmäßige Mahlzeiten oder auch bei irgendwelchen Eingriffen oder bei Krankheiten ist es ganz, ganz wichtig sicherzustellen, dass man regelmäßig Brennstoffe zu sich nimmt, Brennstoff für den Körper, schnellen Gewichtsverlust, schnelle Gewichtabnahme vermeiden. Und der Gewichtsverlust ist nicht empfohlen, wenn der Phytansäuregehalt hoch ist. Der Gehalt sollte unter 200 sein, bevor man an Gewicht reduziert. Und am wichtigsten ist, dass es so niedrig wie möglich ist. Und dann müssen Sie eng zusammenarbeiten mit Ihrem Team, mit Ihrem Ernährungsberater. Wenn Ihr Ziel ist, dann allmählich Gewicht zu reduzieren, muss das sorgfältig überwacht werden. Es muss wirklich ganz allmählich gemacht werden, sicherzustellen, dass der Phytansäure Spiegel jeweils überprüft wird. Also Gewichtsverlust, Gewichtabnahme ist möglich, muss aber ganz allmählich sein. Ein halbes Kilo alle 14 Tage ist möglich, aber mehr ist wirklich nicht angeraten. Und sicherstellen, dass man angemessene Glukosemengen hatte in Zeiten von Krankheiten, wie vorhin erwähnt. Glukose ist der Hauptbrennstoff für den Körper. Und wenn man diesen Brennstoff nicht hat, dann geht der Körper dazu über, Fett abzubauen. Damit wird Phytansäure freigesetzt. Nächste Folie. Einige unserer praktischen Tipps dann, die wir zusammengestellt haben. Und wir sagen, bitte immer frühstücken, also den Morgen beginnen, den Tag beginnen mit dem Frühstück, mit dem Unterbrechen des Fastens über Nacht. Und wenn Sie morgens Sport machen, sehen Sie zu, dass Sie zuerst frühstücken, Kohlenhydrate zu sich nehmen. Kohlenhydrate sind ein ganz wichtiger Teil der Ernährung beim Refsum-Syndrom, denn damit bekommt man Glucose, einen Brennstoff, der leicht verwendet werden kann. Also Kohlenhydrate vor dem Sport zu essen ist ganz wichtig und auch nach dem Sport. Das kann hilfreich sein, meinetwegen ein Stück Obst oder einen Cerealienriegel. Gut, Sport. Jemand macht vielleicht 20 Minuten, ein anderer macht mehr. Man muss es also individuell maßschneidern. Man muss sehen, wie lange man Sport macht. Allgemein gesprochen, wenn man mehr als 45 Minuten Sport macht, muss man noch einmal einen weiteren Kohlenstoff-Snack hinzunehmen. Obst, noch ein Cerealienriegel oder ein Glukose-Zuckergetränk ist ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder Brennstoffe zuführt. Und wenn Sie länger Sport machen, dann ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Team und mit Ihren Ernährungsberatern zusammensetzen, damit Sie das dann auf Sie zuschneidern können. Regelmäßig essen ist ganz, ganz wichtig. Regelmäßige Mahlzeiten und regelmäßig, wie vorhin schon gesagt, Frühstück, Mittag und Abendessen und ein Imbiss vorm zu Bett gehen. Wir empfehlen normalerweise, etwas alle 4 Stunden zu sich zu nehmen. Also wenn man mehr als 4 Stunden verstreichen lässt, dann ist vielleicht die Spanne zu groß. Also sehen Sie zu, dass Sie sich regelmäßig ernähren und sehen Sie zu, dass Sie immer bei jeder Mahlzeit eine Kohlenhydratquelle dabei haben. Wir empfehlen normalerweise 50 bis 60% der Kalorien aus Kohlenhydraten. Das ist auch innerhalb der Empfehlungen für alle Menschen, vielleicht ein bisschen am oberen Ende. Man sollte sich auf Vollkorn konzentrieren und Sorten mit höherem Ballaststoffgehalt. Also komplexe Kohlenhydrate helfen, weil sie sehr viel langsamer Glukose in den Körper freisetzen. Und das hilft bei dem längeren Freisetzen von Glukose im Tagesverlauf und beim Sport. Aber es gibt Zeiten, und darüber spreche ich ja noch mal, in Zeiten der Krankheit, wo man schnellere Zufuhr braucht. Und wir werden nachher noch einmal näher darüber sprechen. Also Diäten mit wenig Kohlenhydraten sind nicht zu empfehlen und unter 100 Gramm sind nicht empfohlen. Sie können sich noch einmal mit Ihren Leuten besprechen. Sie können dann Sie noch mal informieren, was denn 50 bis 60% bedeuten. Und wenn Sie mehr Sport betreiben, dann brauchen Sie vielleicht 200 bis 300 Gramm an Kohlenhydraten. Nächste Folie bitte. Also im Krankheitsfall gibt es eine Wirkung auf den Stoffwechsel, die Krankheit selber oder auch wenn man gestresst ist, werden Stresshormone freigesetzt. Und das bedeutet, dass das Risiko höher ist, dass man einen katabolischen Zustand erreicht. Das heißt also, die Glykogen und abgelagerten Fette werden sehr viel eher genutzt und freigesetzt. Und wenn man krank ist, hat es auch eine Auswirkung auf den Appetit, auf die Aufnahme von Nahrungsmitteln. Und abgelagertes wird schneller verwendet und Fett wird abgebaut. Und es bedeutet, dass man, wenn man sich nicht wohlfühlt, schnell genug Brennstoffe aufnehmen kann. Also man muss dann sehen, was man an Glukose zu sich nehmen kann im Krankheitsfall. Also für REFSUM-Patienten ist Krankheit ein Notfall. Und wenn man merkt, dass man sich unwohl fühlt, sollte man Glukose zu sich nehmen durch ein Ernährungsergänzungsgetränk. Und in Geistens-Thomases haben wir ein Notfallprogramm. Das werde ich hier gleich noch einmal näher besprechen. Also eine Quelle zu haben, aus der man schnell Glukose bekommen kann, während des Tages und während der Nacht, ist ganz, ganz wichtig. Man sollte so versuchen, die Auswirkungen der Krankheit zu reduzieren. Man sollte Kontakt mit dem medizinischen Team aufnehmen. Und wenn man kein Team hatte, dann muss man sehen, dass es jemanden gibt, wo man anrufen kann und wo man sich melden kann, wenn man sich unwohl fühlt, damit man unterstützt wird und wenn sie ins Krankenhaus eingewiesen werden, im Notfall oder auch bei einem geplanten Krankenhausaufenthalt, sagen Sie Ihrem medizinischen Team Bescheid, damit die Informationen weitergegeben werden können, das behandelnde Team und das Krankenhaus, damit Sie dann sicher mit dem REFSUM-Syndrom während des Aufenthalts im Krankenhaus umgehen können. In Guy's und St. Thomas haben wir unser Notfallprogramm, das wir empfehlen, nämlich ein Glukosegetränk. Wir empfehlen da 20% Glukosekonzentration. Das bedeutet 20 Gramm Glukose pro 100 Milligramm. Und wir empfehlen Das im Krankheitsfall, ich habe hier jetzt einige Beispiele gezeigt, die in Großbritannien erhältlich sind. Ich weiß, Leute rufen aus der ganzen Welt an und haben sich aus der ganzen Welt eingewählt. Diese Produkte haben wir in Großbritannien und besprechen Sie mit Ihrem Team, was bei Ihnen verfügbar ist. Es gibt sicherlich andere Alternativen, die Sie verwenden können. Wir benutzen zum Beispiel MaxiJoule, VitaJoule, Polical und SOS20. All das sind Glukosepulver mit 20%iger Konzentration, was man im Krankheitsfall zu sich nimmt. Nächste Folie. Und unser Notfallprogramm, das wir empfehlen, sind drei Phasen. Zum einen, wenn man sich unwohl fühlt bei den ersten Zeichen von Krankheit oder bei Appetitverlust, 200 Milliliter ist 20% in Glukosedrinks zu sich nehmen. Und wenn man sich dann besser fühlt innerhalb einer Stunde, dann empfehlen wir normale Ernährung. Aber wenn man sich immer noch nicht besser fühlt, dann empfehlen wir ein volles Notfallprogramm durchzuführen, nämlich dass man diesen Glukosetrink alle 2 Stunden zu sich nimmt, Tag und Nacht, 200 Milliliter, und dass man, soweit es geht, sich ernährt, normal ernährt. Das heißt also, damit der Körper regelmäßig versorgt wird mit Zucker oder Glukose und Brennstoff, damit der Körper nicht die eigenen Fettablagerungen abbauen muss, um Energie zu gewinnen. Also, dass es keine Fettoxidation gibt, womit dann wiederum Phytonsäure freigesetzt wird. Und es ist ganz wichtig, dass Sie immer Kontakt haben zu Ihrem medizinischen Team in dieser Zeit. Und die dritte Phase, wenn jemand nicht in der Lage ist, das Getränk zu sich zu nehmen, beziehungsweise man sich erbricht und wenn man kranker wird, dann sollte man ins Krankenhaus geben und das Stoffwechselteam sollte verständigt werden. Und zu dem Zeitpunkt muss dann vielleicht Glukose intravenös verabreicht werden. Das ist also das Notfallprogramm, das wir verwenden in den Guy's and Thomas's. Das Wichtige ist, dass man sich mit dem Team in Verbindung setzt, mit dem medizinischen und dem Stoffwechselteam, dass man einen Plan hat für den Krankheitsfall, ob man nun zuckerhaltige Glukosegetränke verwendet oder dass man Milkshakes oder Ernährungsergänzungsprodukte verwendet. Und es ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht andere Komorbiditäten hat, wie Diabetes zum Beispiel. Und da ist dieser Plan dann vielleicht nicht geeignet. Also besprechen Sie sich mit Ihrem eigenen Team, damit Sie etwas haben, was für Sie sicher ist im Krankheitsfall, um zu vermeiden, dass zu viel Phytonsäure freigesetzt wird und dass der Blutzucker nicht zu sehr erhöht wird im Krankheitsfall. Nächste Folie dann bitte. Und damit geht es dann wieder weiter mit Eleanor. Dankeschön.
Okay, können Sie mich hören? Können Sie mich jetzt hören? Ja, klingt gut, Eleanor. Eleanor ist jetzt wieder dran. Gut, vielen Dank. Ist es immer noch klar? Ja, also dann die nächste Folie bitte. Schauen wir uns jetzt die echten Nahrungsmittel an. Das ist natürlich mein Lieblingsthema bei den Ernährungsberatern. Ich möchte einige Folien zeigen über den Austausch von Nahrungsmitteln. Also Rind, Lamm, Schaf und Ziegenfleisch haben einen hohen Phytonsäuregehalt. Deswegen würden wir empfehlen, dass man stattdessen Hähnchen, Truthahn oder Schweinefleisch oder Schinken oder Sojaersatzprodukte oder Tofu nimmt. Bei Korn sind wir nicht ganz sicher. Das ist ein Mikroprotein und wurde noch nicht analysiert, was den Phytonsäuregehalt anbetrifft. Also deswegen wissen wir nicht, ob Korn ob es gesund ist oder nicht. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es kein geeignetes Nahrungsmittel ist. Ein öliger Fisch wie Lachs oder Thunfisch sollte man vermeiden. Stattdessen lieber Kabeljau, Schellfisch oder Seelachs essen, Krabbenfleisch oder Garnelen. Die meisten Garnelen heutzutage sind allerdings aus Zucht. Und das ist vielleicht auch ein Bereich, den wir erneut analysieren müssen und feststellen, ob der Gehalt sich da geändert hat. Denn man ging in der Vergangenheit von wilden Garnelen aus und nicht von Zuchtprodukten bei den Garnelen. Also nächste Folie dann bitte. Also die Zusammensetzung der Nahrungsmittel und das, was wir essen, hat sich geändert im Laufe der Zeit. Also die, der Phytonsäuregehalt bei Wiederkäuerprodukten oder bei Fisch wird beeinträchtigt zunächst einmal dadurch, was das Tier oder der Fisch zu fressen bekommt. Das heißt zum Beispiel Rindfleisch wird oft, also Rindern wird oft Grünfutter gegeben, und wenn es eine Grünfutterung ist, dann ist der Phytonsäuregehalt höher. Das bedeutet auch, dass die Jahreszeit, in der die tierischen Produkte herauskommen, produziert werden, werden sich auswirken auf den Phytonsäuregehalt. Zum Beispiel im Sommer würde man erwarten, dass der Phytonsäuregehalt zum Beispiel von Wiederkäuern höher ist, von Kühen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie auf der Weide gehalten werden. Bio- oder Nicht-Bio-Produkte ist auch eine interessante Komponente. Zum Beispiel Bio-Rindfleisch ist vielfach höher, was den Phytonsäuregehalt anbetrifft, als Nicht-Bio-Rindfleisch, weil es normalerweise sich um Grünfütterung handelt. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Dann das Fleischstück ist auch ausschlaggebend, denn dadurch wird der Fettgehalt im Produkt bestimmt. Beispielsweise Lammschulter wird mehr Fett enthalten, mehr Phytonsäure als Lammkeule. Also, wenn jetzt der Phytonsäuregehalt gut kontrolliert ist und wenn man sich etwas Besonderes gönnen möchte und wenn man sich jetzt etwas aussuchen möchte, was mit weniger Risiko behaftet ist, dann würde das bedeuten, dass man etwas isst, also Lamm zum Beispiel mit weniger Fettgehalt, also Lammschulter, statt, also vielmehr eine Lammkeule eher als eine Lammschulter. Das bedeutet, denn der Fettgehalt im Produkt wird sich auswirken auf den Phytonsäuregehalt. Und das bedeutet, es gibt unterschiedliche Schattierungen von Problemen, die damit mit gewissen Nahrungsmitteln einhergehen. Wir sprechen zum Beispiel davon, dass Rindfleisch oder Milchprodukte einen hohen Phytonsäuregehalt hat, aber zum Beispiel Butter und Sahne haben einen sehr viel höheren Fettgehalt als zum Beispiel ein Filetsteak. Also, wenn man sich jetzt überlegt, dass man sich etwas Besonderes gönnen möchte, dann ist so etwas wie Sahne oder Käse oder Butter, wäre das ein sehr viel schlimmerer Genuss, was den Phytonsäuregehalt anbetrifft, als ein Stück Filetsteak. Dann kommt es auch darauf an, wie das Essen zubereitet wird in Restaurants oder wie es garniert wird, zum Beispiel oft mit Butter garniert. Garniert bedeutet dann, wenn etwas zubereitet wird und dann serviert wird, dann mögen es die Restaurants, wenn das Essen besonders gut aussieht, wenn es glänzt. Und es glänzt besser das Essen mit Butter oder Öl drauf. Manchmal sind deswegen Gemüsesorten in Restaurants deswegen so zubereitet, also dass ein Stück Butter darauf gegeben wird. Und es ist wichtig, das zu überprüfen, wenn man im Restaurant ist. Ich denke, dass sehr viele von uns auch gemischte Nahrungsmittel bevorzugen, also mit unterschiedlichen Zutaten ist gemeint. Das heißt, nicht nur ein Stück Hähnchen, das man isst, oder zum Beispiel eben ein Nudelgericht, vielmehr mit unterschiedlichen Zutaten. Ich denke, da ist es wichtig, dass man genau die Etiketten, die Kennzeichnung bei diesen gemischten Gerichten überprüft, denn die Zusammensetzung kann sich da ganz erheblich verändern. Das kann problematisch sein. Nächste Folie bitte. Diese Folie fasst noch einmal die verschiedenen Punkte zusammen, die ich schon erwähnt habe. Also deswegen ist es wichtig, dass die Etiketten sorgfältig überprüft werden von Nahrungsmitteln, die man regelmäßig kauft, weil die sich verändern können in der Zusammensetzung oder wenn jetzt beispielsweise in einem Restaurant es einen neuen Koch gibt, hängt es davon ab, wie die Gerichte zubereitet werden. Das kann sich also dann ändern. Deswegen ist es immer wichtig, dass selbst wenn Sie ein Lieblingsrestaurant haben, wo Sie also regelmäßig hingehen, ist es wichtig, dass Sie das überprüfen, bevor Sie etwas bestellen. Der letzte Punkt betrifft die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln. In der EU gibt es die Kennzeichnungspflicht. Also ein Begriff fettfrei bedeutet definitionsgemäß, dass das Produkt nicht mehr als 0,1% Fett enthält. Und es ist sehr wichtig, das zu wissen. Viele haben in der Vergangenheit uns gefragt, warum ist es so, dass fettfreier Joghurt, Magerjoghurt problematisch ist? Denn vorher war das nicht als Problem, galt das nicht als Problem. Der Grund ist wirklich, liegt in der Natur des Produktes. Eine normale Portionsgröße eines Magerjoghurts beträgt 100 Gramm. Das ist also ein kleiner Becher Joghurt, Magerjoghurt. Und wenn es 0,1 Gramm von Fett darin gibt, das bedeutet, 100 Gramm würden 0,1 Gramm von Gesamtfettgehalt haben. Und wenn es 1000 Milligramm, und es sind 1000 Milligramm in einem Gramm, das bedeutet möglicherweise, dass fettfreier Joghurt, Magerjoghurt, 100 Milligramm von Fett enthalten könnte. Und weil Joghurt ein vergärtes Produkt ist, bedeutet das möglicherweise, dass sehr viel mehr als 10 Milligramm von Phytansäure darin enthalten sind. Und das ist der Grund, weshalb Joghurt einschließlich Magerjoghurt problematisch ist für Refsum-Betroffene und weshalb wir es diesen anraten, nicht zu essen, diesen Joghurt nicht zu essen. Nächste Folie bitte. Noch einige Austauschmöglichkeiten von Nahrungsmitteln. Also statt Kuhmilch raten wir den Menschen, den Betroffenen, kleine Mengen an Magermilch oder entrahmter Milch oder Soja oder haferbasierte oder reisbasierte Milchsorten zu trinken. Wir sind nicht sicher, wie es sich mit der Mandelmilch verhält, aber Mandelmilch enthält wahrscheinlich nicht viel Mandeln, also kann vielleicht nicht problematisch sein, was die Phytansäuregehalt anbetrifft. Aber Mandelmilch ist normalerweise nicht mit Kalzium angereichert und hat sehr wenig Energiewert oder Proteine. Das ist vielleicht keine gute Idee, sie zu trinken, nicht nur vom Phytansäurestandpunkt aus, sondern einfach was den Ernährungszustand anbetrifft im Allgemeinen. Wenn wir uns jetzt Käsesorten anschauen, ich kann mich da daran erinnern, dass Patienten in der Vergangenheit sagten, dass ihnen besonders Käse gefehlt hat bei der Ernährungsweise von des Refsum-Syndrom. Und es gibt verschiedene Käsesorten, die es jetzt auf dem Markt gibt. Also manche Käsesorten, die haben Fett von Kühen oder von Ziegen oder Schafen oder auch pflanzliches Öl enthalten manche. Dann gibt es die veganischen Käse Soja oder auf Kokosnuss basierten Käsesorten. Die können auch ganz gute Alternativen sein, was jetzt den Geschmack anbetrifft. Dann gibt es auch fettfreien Quark. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und dann fettfreier und mager oder mager Frischkäse. Das sollte auch der Phytansäuregehalt niedrig sein. Nächste Folie bitte. Statt Butter empfehlen wir Aufstriche auf pflanzlicher Basis, auf Pflanzenölen basiert. Statt Joghurt empfehlen wir Soja, Hafer oder Kokosnussjoghurt aus den Gründen, die ich vorhin dargestellt habe. würden wir es den Betroffenen raten, keinen Magerjoghurt zu verzehren. Nächste Folie bitte. Ich bin eine langjährige Ernährungsberaterin. Seit mehr als 30 Jahren bin ich in diesem Beruf tätig. Und lange Zeit war, und in diesen 30 Jahren hat sich die Nahrungszufuhr und die Auswahl von Nahrungsmitteln sehr verändert. Und es gibt eine unterschiedliche Einstellung zum Essen heutzutage. Und wir würden jetzt davon ausgehen, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Und wir wissen, dass viele von Ihnen sich interessieren für pflanzenbasierte Nahrungsmittel und für eine nachhaltigere Ernährung vom Umweltstandpunkt aus gesehen. Und ich denke, die gute Nachricht ist, dass die Refsum-Diät, die einhergeht mit hohen Kohlenhydraten, dass die basiert auf mehr pflanzlicher Nahrung, nachhaltiger Nahrung. Die jüngsten Statistiken, wenn man sich die Nahrungsaufnahme in Großbritannien anschaut, da gibt es ständige Erhebungen, die stattfinden in Großbritannien, wo man sich die Muster betrachtet von bei der Auswahl beim Essen und die Ernährungslage in den verschiedenen Bevölkerungsschichten im Vereinigten Königreich. Bei der jüngsten Erhebung geht man davon aus, dass etwa 30% der Mahlzeiten außerhalb des Zuhauses zu sich genommen werden. Also, dass nicht zu Hause gekocht wird, sondern außerhalb von zu Hause. Und ich denke, dass sich das vielleicht weiter verändern werden könnte aufgrund von Covid-19. Aber es könnte auch ein langanhaltender Trend sein und die Lebensmittelkennzeichnung wird auch eine wichtige Rolle spielen. Also wenn man Nahrungsmittel einkauft, die schon außerhalb des Hauses zubereitet sind, dann ist es sehr wichtig, sich sicher zu sein, was wirklich in diesem Essen enthalten ist und wie gut, wie zuverlässig die Information ist, also wie qualitativ gut die Information ist, was die Zusammensetzung der Nahrungsmittel anbetrifft, die man kauft. Wenn man zum Beispiel auf einen Lebensmittelmarkt geht und wenn man Schweinswurz dort kauft, wie sicher kann man sich dann sein, dass die Schweinswürste wirklich auch Schweinswürste sind und dass da keine anderen Fleischsorten darin enthalten sind? Ich denke, das ist etwas Wichtiges, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und wenn man jetzt belegte Brote an der Theke kauft, wie sicher kann man sich sein, welcher Brotaufstrich da verwendet worden ist, wenn als die belegten Brote zubereitet worden sind? Machen wir dann weiter mit Nummer 3. Also es gibt mehr, es gibt unterschiedlichere Sorten, also unterschiedliche Milchsorten, veganische Käsesorten, veganische Fleischsorten. Das ist möglicherweise wunderbar, denn dadurch gibt es mehr Auswahl, mehr Vielfalt beim Essen, als die Betroffenen von des Refsum-Syndroms vorher hatten. Aber um jetzt Lebensmittelsicherheit zu haben, um sicher zu sein, ob wir den Menschen raten können, dass diese Lebensmittel sicher sind, brauchen wir wirklich einfach mehr Analyse der Lebensmittel, also wie die Lebensmittel zusammengesetzt sind. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir zu Global Dare, zu dem Netzwerk dazugehören, wo versucht wird, mehr Forschung zu treiben in diesem bestimmten Bereich. Dann die Einkaufsgewohnheiten beim Essen werden sich vielleicht auch ändern nach Covid. Und die Kennzeichnung, also wie viel Information wir bekommen über die Nahrungsmittel, die wir einkaufen, ist auch ausschlaggebend. Nächste Folie bitte. Praktische Tipps. Vegane Produkte sollten eigentlich sicher sein, aber wir brauchen da auch noch mehr Informationen über Phytol und Phytansäure und Phytil, Fettsäure, Ester. Aber wir glauben, dass vegane Produkte normalerweise als sicher angesehen werden können. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, vegane Produkte auszuwählen, dann ist es wichtig, sicherzugehen, dass es keinen Nährstoffmangel gibt. Also wenn man jetzt pflanzenbasierte Milchsorten auswählt, ist es wichtig, sicherzugehen, dass man immer noch genügend Kalzium zu sich nimmt und genügend Eiweiß, dass das ausreicht. Außerdem, dass die Kalorienzufuhr in Ordnung ist, denn veganische Produkte enthalten oft sehr viel weniger Kalorien als Standardprodukte. Und wie Sarah schon darauf hingewiesen hat, ist es wichtig, eine schnelle Gewichtsabnahme zu vermeiden, es sei denn, die Phytonsäure wird gut kontrolliert. Das würden wir auf jeden Fall anraten. Nächste Folie, bitte. Also, soweit wir wissen, sind Gemüsesorten, Salate und Obst. Da würden wir auf jeden Fall Sie dazu animieren, diese zu sich zu nehmen. Es gab einige Studien, die sich beschäftigt haben mit der Möglichkeit, dass Substanzen in Obst und Gemüse, zum Beispiel Carotinoide, Lutein und Zeaxanthin, dass die vielleicht auch Schutz gewähren können, was jetzt die Augengesundheit, Retina-Gesundheit anbetrifft. Also es gibt allgemein viele Gründe, die Betroffenen dazu zu animieren, viel Obst und Gemüse zu essen. Das könnte auch dazu gehören. Also wir würden auf jeden Fall Ihnen raten, dass Sie 5 Portionen oder mehr pro Tag an Obst und Gemüse zu sich nehmen. Nächste Folie, bitte. Wie Sarah schon gesagt hat, ist der Anteil von Energie, die die Menschen zu sich nehmen sollten, aufgrund von Kohlenhydraten beim Essen, sollten 50 bis 60% der Energiezufuhr betreffen, weil die keine Auswirkungen haben auf die Refsum-Krankheit, es sei denn, es gibt noch Komorbiditäten wie Diabetes. Das ist allerdings eine separate Überlegung. Wir glauben, dass Reis, Nudeln, Brot und Frühstückscerealien etwas Gesundes sind für Sie und wir würden dazu anraten, Vollkornsorten auszuwählen und zum Beispiel zu überprüfen, ob Milchpulver in diesen Produkten vorhanden ist. Sarah macht jetzt weiter. Sie spricht über essentielle Fettsäuren. Nächste Folie, bitte. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich jetzt besser hören. Ich entschuldige mich für vorhin nochmal. Also wie bei allen Diäten, wo einige Nahrungsmittel ausgeklammert werden, ist es wichtig, an die wichtigsten Nährstoffe zu denken, zum Beispiel an die essentiellen Fettsäuren. Das sind die Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Das heißt, das muss aus dem Essen kommen. Und ein Bereich, an den man vor allem denken sollte, sind die essentiellen Fettsäuren, also Omega-3 und Omega-6. Omega-3 und Omega-6, die können nur vom Essen bezogen werden. Und wenn sie einmal vom Körper aufgenommen werden, werden daraus langkettige Fettsäureketten, zum Beispiel EPA und DHA. Habe das aufgeschrieben, werde aber nicht versuchen, die jetzt auszusprechen. Da verspreche ich mich immer. Omega-3 wird dann aufgespalten in die langkettigen Fettsäuren. Die sind dann besonders gesund. Und es ist wichtig, wenn man eine Diät mit niedrigem Phytonsäuregehalt zu sich nimmt, dass man die Hauptquellen denkt. Also die gibt es vor allem in Walnussöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Und das sind wirklich gute Quellen für Omega-3 und Omega-6. Und die haben also einen geringen Phytonsäuregehalt. Sollte man also essen. Omega-6 kann man auch bekommen von Geflügel, Hähnchen und Eiern. Und man sollte es ist die also unbedingt essen. Die direkten Quellen des EPA und DHA, das sind also die langkettigen Fettsäuren, die kommen von den Fischsäulen und öligen Fisch. Und wir wissen das, also wie. Es hieß, die haben also einen hohen Phytonsäuregehalt und die sollte man vermeiden, also nicht essen. Sie sollten sich also mit Ihren Ernährungsberatern regelmäßig unterhalten, um sicherzugehen, dass Sie genügend Omega-3 und Omega-6 zu sich nehmen und wirklich die guten Quellen sollten dann umkehrbar sein in die langkettigen Fettsäuren, die gesund sind. Aber es gibt und gewisse Umstände, wie zum Beispiel Schwangerschaft oder beim Stillen, da sind die Anforderungen für DHA und EPA besonders hoch. Das bedeutet, eine Nahrungsergänzung ist dann vielleicht angezeigt. Was man auch berücksichtigen sollte, dass bei den meisten rezeptfreien EPA und DHA die Ergänzungsmittel nicht getestet worden sind auf den Phytansäuregehalt und viele enthalten Fischöl, also auch viel Phytansäure. Und dann vegane Optionen können auch mit Algen hergestellt sein, auch potenziell hoch mit Phytansäure, sollte man also nicht essen. Nächste Folie bitte. Die Option, an die wir gedacht haben in unserer Praxis, ist Omacor, wurde getestet für den Einsatz mit einer niedrigen Phytansäure-Diät, Key-Omega oder Dog-Omega haben jetzt mehr als vielleicht notwendig ist. Also man braucht da vielleicht keine Ergänzung an jeden Tag, vielleicht ein paar Mal in der Woche. Das sollte mit dem Team besprochen werden. Im Vereinigten Königreich haben wir 2 weitere Produkte, die per Rezept erhältlich sind. Also G-Omega oder Dog-Omega, das sind auf Speiseöl basierende Produkte. Und die können auch mit der Diät mit niedriger Phytansäure zu sich genommen werden. Aber wir brauchen insgesamt mehr Forschung, um den Phytansäuregehalt von essentiellen Fettsäuren, die verfügbar sind, ohne Rezept, um festzustellen, wie es da um den Phytansäuregehalt steht. Einfach, dass es eine ausgeglichene Ernährung ist und ob es noch weitere Nahrungsergänzungsmittel da braucht. Dann gibt es die Komorbidität, zum Beispiel bei Diabetes, kann dies Auswirkungen haben auf die Fähigkeit des Körpers, die Omega-3 oder die langkettigen Fettsäuren aufzuspalten. Also es könnte Zeiten geben, wo es wichtig ist, mit dem Team zu sprechen, ob zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel notwendig sind. Nächste Folie bitte. Jetzt macht Ellen weiter, um einfach die Präsentation noch zu Ende zu bringen. Können Sie mich jetzt hören? Ja. Ja, gut, Eleanor. Ich möchte jetzt einfach die Präsentation zu Ende machen. Was haben wir gelernt von Betroffenen mit Refsum-Syndrom? Wir haben sehr viel gelernt nach 17 Jahren, aber wir lernen immer ständig noch dazu. Also vielen Dank an alle Betroffenen, die mit uns in der Vergangenheit gesprochen haben. Und wir hoffen, dass sie weiterhin mit uns sprechen werden, denn damit können wir noch mehr dazu lernen. Und wir werden dann immer besser bei dem, was wir versuchen zu tun. Das Erste, was ich sagen möchte, es gibt nichts wie eine normale Portionsgröße. Wir hatten manchmal inkorrekte Annahmen gemacht, dass die Betroffenen zum Beispiel eine Handvoll von Rucola-Salat essen. Aber manchmal, es gibt doch Menschen, die einen ganzen Beutel an Rucola-Salat verzehren. Und das als Ernährungsberaterinnen ist es sehr wichtig, genau herauszufinden, wie viel jemand von einem bestimmten Nahrungsmittel auch wirklich zu sich nimmt. Vor einigen Jahren, vielleicht 5 Jahre war das her, da haben wir eine Mikronährstoffstudie durchgeführt, weil wir uns dafür interessiert hatten, ob die Ernährung sich ausgewirkt hat auf die Mikronährstoffe bei den Betroffenen von Refsum. Wir haben also hier festgestellt in dieser Studie, dass Betroffene Vitaminmangel haben können. Aber die wissen das nicht unbedingt. Aber da gibt es verschiedene Variationen. Und ich komme später nochmal darauf zu sprechen. Das Dritte, was wir festgestellt haben, ist, dass die Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten ändern, aus verschiedenen Gründen, manchmal mit nicht vorhersehbaren Ergebnissen. Zum Beispiel veganer Januar hat zu interessanten Ergebnissen geführt, so die Leute haben abgenommen, was zu einem hohen Phytansäurewert geführt hat, dann runde Geburtstage beispielsweise, wenn jemand den 40. oder 50. Geburtstag feiert, dann führt das zu denselben Problemen. Oder andere Diagnosen, die gestellt werden, zum Beispiel Diabetes wird festgestellt, das hat dann oft dazu geführt, dass weniger Kohlenhydrate zu sich genommen werden, Gewichtsverlust, das hatte negative Auswirkungen auf den Phytonsäurewert. Also all diese Dinge sind sehr wichtig, um darüber zu sprechen, weil damit Folgen verbunden sein können, die, mit denen man nicht gerechnet hat. Ein wichtiger Punkt ist der mangelnde Geruchssinn bei Refsum-Betroffenen. Das führt dann zu einer großen Abhängigkeit, also den Geschmackssinn dann noch zu verstärken, weil der Geruchssinn involviert ist. Bei vielen Geschmackssinnarten ist das der einzigen Geschmackssinn bei Refsum-Betroffenen sind, das ist das, was man auf der Zunge spürt. Also süß, sauer, salzig und auch die Temperatur und die Oberflächenbeschaffenheit eines Nahrungsmittels kann festgestellt werden. Das kann zu Appetitlosigkeit führen und dass zu viel Salz oder zu viel Gewürze zu sich genommen werden. Deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen und herauszufinden, wie man den Betroffenen also Erwachsenen mit Refsum-Syndrom helfen kann. Also wenn sie zum Beispiel das Essen nicht mehr genießen können, wenn es nicht mehr schmeckt und schlussendlich reagieren die Menschen unterschiedlich auf Diäten, denn manchmal wissen wir nicht, was mit ihren Portionsgrößen passiert oder vielleicht, weil die Omega-Oxidationsfähigkeit unterschiedlich ist. Und manchmal liegt es auch daran, dass gleichzeitig im Stoffwechsel etwas stattfindet, weil vielleicht die Menschen unter großem Stress leiden. Oder weil sie vielleicht Fitnessmuster haben, die wir nicht kennen. Das müssen wir also jeweils herausfinden. Nächste Folie dann bitte. Und unsere Schlusstipps sozusagen, was wir Ihnen auf den Weg geben wollen. Also Ernährungsberaterinnen würden den Refsum-Betroffenen raten, dass sie sich auf die Temperatur beim Essen süß, sauer und die Oberflächenbeschaffenheit dann, damit das Essen wieder besser schmeckt, denn das Essen sollte ja Spaß machen. Und es ist schlimm genug, eine eingeschränkte Ernährungsweise zu haben. Das soll also nicht noch völlig einseitig fad sein. Deswegen sollte man sich um Unterstützung bemühen und Informationen, Ideen bekommen, um da Abhilfe schaffen zu können. Wenn es um Vitamine und Mineralstoffe geht, dann stellen wir oft fest, dass es einen Vitamin-D-Mangel gibt, sollte man jährlich überprüfen, das gibt alle ein Problem bei der gesamten Bevölkerung, nicht nur bei den Refsum-Betroffenen, aufgrund der mangelnden Sonne, vor allem in Großbritannien. Vitamin B12-Zustand, Folsäure und Eisenzufuhr hat sich auch bei manchen als problematisch erwiesen in der Vergangenheit, also Mangelernährung. Das sollte man vielleicht auch untersuchen auf jährlicher Basis. Wie Sarah gesagt hat, ist es wichtig, mit den Ernährungsberaterinnen zu sprechen, wenn es um die Zufuhr von essentiellen Fettsäuren geht, vor allem wenn man in einem Lebensstadium ist, wo man mehr braucht, schwanger ist oder stillt oder auch vor der Zeugung. Also wenn sie ein Kind sind oder junge Erwachsene, also in der Pubertät, dann brauchen sie auch mehr. Das ist sehr wichtig, über Gewichtsverlustwünsche zu sprechen. Also alles, was auf Veränderungen in der Ernährung hinausläuft, weil wenn das unter Umständen zu schlechten Ergebnissen führen könnte. Und ich würde es nochmal wiederholen, dieses Konzept, allgemein würden wir es den Menschen nicht anraten, abzunehmen, es sei denn, der Phytonsäurewert würde bei zu 200 liegen. Und ich weiß, dass manche Menschen, dass ihr Phytonsäurewert zwischen 200 und 500 variiert. Und wenn sie jetzt nicht in der Lage sind, die für den Phytonsäurewert zu senken, also abnehmen wollen, dann bedeutet das, dass sie allerdings genau überwacht werden müssen. und in eine Plasmapherese wäre vielleicht eine gute Idee. Wir würden empfehlen, dass man den Fitnessplan genau mit dem Team bespricht, also mit dem Ernährungsteam, dass sie sich an ihr medizinisches Team wenden vor einer Operation oder wenn sie eine weitere Krankheit haben, und zwar so frühzeitig wie möglich. Wir freuen uns dann jetzt darauf, Ihre Fragen zu beantworten und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kommt Susan dran. Sie wird die Fragen und Antworten moderieren. Und ich denke, ich möchte dann meinen Bildschirm teilen. Also nicht mehr teilen, sondern damit man sie dann auch sehen kann. Vielen Dank, Christy. Wir haben jetzt eine Reihe von Fragen in dem Teil Fragen und Antworten. Bei einer normalen Ernährung, wie viel würde man da an Phytansäure an einem Tag zu sich nehmen? Also wir versuchen, den Phytansäuregehalt unter 10 Milligramm zu erhalten. Da gibt es allerdings Varianten, je nach Portionsgröße oder was man isst. Denn es gibt kleine Mengen an Phytansäure in anderen Nahrungsmitteln, bei denen, wo der Phytansäuregehalt so hoch ist. Ich denke, die Frage war bei einer normalen Ernährung, wenn jemand jetzt sich nicht an eine Diät mit niedriger Phytansäure hält, wie hoch wäre dann zwischen 50 und 150 Milligramm von Phytansäure? Wahrscheinlich etwa mehr zwischen 50 und 100. Aber diese Schätzung ergab sich von Diäten von vor 15 oder 20 Jahren. Das wurde in der jüngsten Vergangenheit nicht untersucht und wir glauben, dass die Nahrungsmittelzufuhr jetzt etwas anders ist als noch vor 20 Jahren. Das wird wahrscheinlich also weniger sein als in der Vergangenheit, was man sonst so im Essen zu sich nimmt an Phytansäure, weil die Ernährung sich im Laufe der Zeit geändert hat. Nächste Frage, was entscheidet den Omega-Oxidationswert bei einem Menschen? Nein, wissen wir nicht. Da müssen wir noch weiter forschen. Ja, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es keine Situation von an oder aus ist, sondern da geht es um die Fähigkeit, ob die Phytansäure aufgespalten werden kann. Das geht dann halt also mit der Oxidation. Und deswegen haben wir diesen dualen Ansatz. Also wir haben diese 10 Milligramm im Hinterkopf, aber es kann sein, dass manche strenger sein müssen und andere Betroffene können da etwas mehr Phytansäure zu sich nehmen. Je mehr wir dann darüber erfahren, über die Analyse von Lebensmitteln, dann werden wir auch mehr wissen, welche Nahrungsmittel zu einem Anstieg oder zur Zufuhr von Phytansäure in den Körper führen können. Vielen Dank dafür. Wenn man ganz langsam geht, das heißt nur etwa 3 Kilometer pro Stunde zurücklegt, gibt es dann Probleme, wenn man 45 Minuten am Stück zu Fuß geht? Nein, ich denke, zumindest was die Fitness anbetrifft, so gibt es unterschiedliche Toleranzschwellen. Also wenn man jetzt nicht sehr fit ist und wenn man auf einmal eine halbe Stunde joggt, dann ist es sehr viel anstrengender als jemand, der routinemäßig Sport treibt. Also es hängt vom Einzelnen ab. Also man sollte da allmählich anfangen, Sport zu treiben, damit man den Körper nicht zu sehr strapaziert. Wenn man wirklich ganz leichte Übungen macht, dann sollte eine Stunde kein Problem sein. Aber man sollte sich dennoch gut essen, morgens etwas essen, frühstücken. Also nicht nach dem Fasten dann nass, also sofort Sport brauchen. Also dann sind 45 Minuten zu Fuß zu gehen in Ordnung, wenn man vorher etwas gegessen haben muss. Man soll vorher etwas essen. Dankeschön. Können Sie uns beraten, was das tägliche Verhältnis ist zwischen Kohlenhydraten und Fetten und Proteinen? Wir meinen, zwischen 50-60% sollte bezogen werden aus Kohlenhydraten. Das wäre, also da gibt es Leitlinien für diese Verteilung für Erwachsene. Also der Prozentsatz von Protein und Fett wird ähnlich sein für die Gesamtbevölkerung. Also dann die mit niedrigen, aber Kohlenhydrate können variieren zwischen 40 bis 60. Wir würden eher dazu raten, dass Sie zwischen 50%, als 50, 60% aus Kohlenhydraten beziehen, was die Ernährung anbetrifft bei den Betroffenen. Und die Aufspaltung dann zwischen Verhältnis zwischen Protein und Fett, also es wäre die normale Empfehlung, 15 bis 25% an Eiweiß und der Rest dann aus Fett bestehend. Dankeschön. Sie haben über die verschiedenen Fleischstücke gesprochen. Ist es relevant für den Phytonsäuregehalt bei Hähnchen oder Schweinefleisch? Das sind ja Fleischsorten, die wir essen dürfen. Ja, theoretisch ja. Aber ich glaube, dass das keinen großen Unterschied macht, es sei denn, man hat eine ungemein große Portion. Das ist nicht wirklich, was wir raten würden, denn wir würden davon ausgehen, dass Sie einen höheren Anteil aus Kohlenhydraten in Ihrer Nahrung beziehen. Wenn man sich jetzt den Teller anschauen würde, würde man davon ausgehen, dass etwa ein Drittel Ihres Tellers sich besteht aus Kohlenhydraten. Das bedeutet nicht genügend Platz, viel an Hähnchen oder Schweinefleisch essen. Wir meinen nicht, dass es wirklich signifikant ist. Und das ist noch eine Frage meinerseits. Bei Geflügel sollten wir da die Haut weglassen, also die Haut nicht essen beim Geflügel? Da kennen wir nicht die Antwort auf diese Frage. Ich kenne nicht die Antwort auf diese Frage. Ich denke, vom allgemeinen Zustand der Gesundheit würden wir das anraten, ja. Ja. Aber wir müssen das erst nochmal analysieren. Also Fett, wie viel Fett da zu sich genommen wird im Vergleich, ob man jetzt die Außenhaut des Tieres zu sich nimmt oder das Fleisch innen drin. Es gibt da Studien, die haben untersucht, ob das Oberflächenfett bei Rindfleisch im Vergleich mit dem intramuskulären Fett, ob das jetzt Auswirkungen hat, also was wo mehr drin ist, wenn es um die Veränderung der Ernährungsweise geht, dann ist es das intramuskulare Fett eher als das Fett an der Außenseite, das von der Ernährung betroffen ist, ist beim Tier. Also ich weiß nicht, ob das damit klarer wird. Aber ich denke, das ist ein Bereich, der noch untersucht werden muss. In Ordnung. Wenn es um veganische Produkte geht, sollten wir dann nussfreie Produkte aussuchen? Nuss ist ein problematischer Bereich, weil es nicht viele Nüsse gibt, die wirklich analysiert werden. Und ganz ehrlich gestanden habe ich nichts gesehen, habe ich noch nie festgestellt, dass der Phytonsäuregehalt enorm angestiegen ist aufgrund von übermäßigem Nussverzehr. Da gab es immer sehr viele andere Gründe. Also die nicht viele Nüsse wurden analysiert und man hat festgestellt, wenn man sich also die Man hat ist davon ausgegangen, dass es sehr viel mehr mit der Haut der Nüsse zusammenhängt, eher als zum Beispiel Cashewnuts oder blanchierte Mandeln. Da würde man nicht davon ausgehen, dass sie viel Phytonsäure enthalten im Vergleich mit Mundeln oder Erdnüsse mit der Membran, also sogenannte Affennüsse. Also vom praktischen Standpunkt aus gesehen haben wir nie festgestellt, dass es ein Problem gab. Aber es gibt immer eben diese kleine Studie, die nahelegt. Das heißt, wenn man sehr viel Nüsse isst, dass es vielleicht problematisch sein könnte. Aber ich glaube nicht, wirklich so viele Nüsse isst. Aber es ist problematisch, ohne die Analyse zu kennen. Also man müsste mehr wissen über den Gehalt von Phytonsäure bei den Nüssen. Veganische Produkte gibt es jetzt sehr viel mehr, es gibt mehr Angebot, das wurde noch nicht so richtig analysiert. Also wir müssen da noch untersuchen, also zum Beispiel Nussmilch. Also da ist allerdings der Anteil von der Nüsse so gering, aber ich spreche jetzt über Nüsse zum Beispiel, wenn eine reine Nussmahlzeit könnte problematisch sein, aber wenn es ausgewogener ist, mit Sojaprodukten auch noch dazu. Aber wir müssten da noch mehr Informationen dazu haben, bevor wir da etwas sagen könnten. In Ordnung. Wir haben eine lange Liste von Nüssen, also für PA-Tests, also über die, wo der Phytonsäuregehalt gemessen werden soll. Wir hoffen, dass wir dann mehr erfahren können. Was jetzt die Quellen von Omega-3 und Omega-6 anbetrifft, Walnussöl sei eine gute Quelle, hieß es. Aber auf der anderen Seite sagten wir, wir sollten keine Walnüsse essen. Was ist also die Empfehlung da? Ja, ist wie bei den anderen Quellen. Da gibt es den Aspekt der Haut, aber Rapsöl scheint eine gute Option zu sein. Also 6:3, Sonnenblumenöl kann auch eine gute Quelle sein. Und Leinsamenöl, also das ist die Empfehlung. Also wir müssen allerdings da noch mehr forschen, deswegen. Also wenn eine kleine Menge zu sich genommen wird, aber es kommt darauf auf den Gesamtverzehr an, und feine Phytonsäure, zum Beispiel von Öl, da hängt es auch davon ab, was jemand gerne isst. Also zum Beispiel Rapsöl und Vollkornprodukte sind auch gut. Oder Hähnchen sollte man essen. Vielen Dank. Warum haben Algen einen hohen Phytonsäuregehalt bei den Nahrungsergänzungsmitteln? Ist es nicht der Gärungsprozess aufgrund dessen, also wenn die Algen von den Fischen gegessen werden, sind wir nicht ganz sicher. Also das ist spekulativ, denn Fisch wurde ja analysiert und wir gehen davon aus, wir spekulieren, dass der Phytonsäuregehalt von Fisch sich ergibt aus den Algen, weil am unteren Ende der Nahrungskette werden also die Algen von den Fischen gefressen. Und deswegen nehmen wir an, dass es dazu kommt, dass es sich so erklären lässt. Ich denke, Algen ist ein, da ist also Chlorophyll enthalten. Also wenn das jetzt in Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen wird, also diese Algen, ist es noch nicht ganz klar, aber wir gehen, es ist sicher vielleicht, sicherer, das vielleicht zu vermeiden. Nächste Frage betrifft die Auswirkung, ob man jetzt ein Stück Fleisch kocht oder grillt, hat das Auswirkungen auf den Phytonsäuregehalt? Also die Art und Weise, wie Fleisch jetzt zubereitet wird, nicht so viel, soweit wir wissen. Okay. Ich denke, damit sind jetzt alle Fragen in diesem Teil abgeschlossen. Dann noch etwas im Chat. Es gibt noch ein paar Suten, also in den Fragen- und Antworten-Teil. Gibt es eine Niedrig-PA-Diät oder einen Speiseplan, einen Ernährungsplan, der zur Verfügung steht? Ja, wir arbeiten an einem Diätplan und wir hoffen, dass wir den herausgeben können, in den nächsten paar Wochen herausgeben können. Und der wird also zur Verfügung stehen auf der Global Dare Website. Da gibt es einige Ideen. Kein ganz ausgeklügelter Speiseplan, sondern was man zum Beispiel zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen essen könnte oder als Snacks dazwischen, als Zwischenmahlzeiten. Und wie steht es, also der bestehende Speiseplan, Ideenplan gibt es schon auf der Webseite. Man kann also, und ihre wird dann hochgeladen, darauf freue ich mich. Wie steht es mit Olivenöl? Sollten wir nicht so viele grüne Oliven essen? Ja, ich würde sagen, ja, Olivenöl wäre akzeptabel. die Menge der Oliven, die jemand essen muss, um wirklich signifikant den Phytonsäurewert dass er dann ansteigt, ist, da müsste jemand sehr viel zu sich nehmen. Also zum Beispiel, wenn der Salat nur beim Kochen oder in einem Salat verwendet werden würde, wäre das nicht problematisch, wäre das akzeptabel. Ich glaube aber es gibt immer eine Ausnahme. Manche nehmen einfach sehr viel Öl. Also wenn man jetzt jemand ist, bei dem der Phytonsäurewert problematisch ist, zu hoch ist, also Omega-Oxidation nicht so gut ist wie bei jemand anders. Und wenn man sich jetzt ihre Ernährung anschaut, dann geht es, und wenn man dann feststellt, sie essen viel Olivenöl, dann würde ich vielleicht annehmen, sollten wir es vielleicht mal rauslassen, weglassen, um festzustellen, ob der Phytonsäurewert dann sich verbessert. Also das meinen wir, wenn wir sagen, einzelne, die Nahrungszufuhr bei einzelnen Personen basierend auf dem, was diese Menschen essen. Also als allgemeine Regel ist Olivenöl okay, aber für eine bestimmte Person ist es vielleicht keine gute Idee. Und vielleicht sollte dann die Olivenöl mit etwas anderem ersetzt werden. Vielen Dank. Letzte Frage. Wie viele Gramm von Omega-3-reichem Öl würden Sie pro Tag raten, um die DHA-EPA-Empfehlung zu erhöhen? Also ist es das Omega-3 oder Omega-6? Omega-3 ist das. Wird nochmal nachgefragt. Also ich würde empfehlen, dass man, ich denke, sind die Leitlinien, die US-amerikanischen Leitlinien von Anfang der Nullerjahre. Da geht es um die angemessenen Werte von Omega-3 und da hängt es davon an, ob man ein Mann oder eine Frau ist, was man zu sich nehmen sollte. Östrogen spielt eine Rolle bei der Konversion. Also ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen vorliegen, es sind etwa 1,6 Gramm von Omega-3 pro Tag und möglicherweise 1,4 für Frauen. Aber ich kann jetzt nicht die genauen Zahlen angeben. Man sollte sich das auf der Website anschauen. Aber da geht es um die richtigen Mengen von Omega-3, Omega-6. Aber man kann das online nachschauen. Kann man dort finden, welche Mengen da empfohlen werden. Dann gibt es noch ein paar Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Aber sie sind am Ende unseres Webinars angekommen. Also wir werden die einsammeln. Und die werden dann gepostet auf der Website. Die werden dann zur Verfügung gestellt werden, später nachgelesen werden. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Es war sehr interessant und es ist natürlich immer gut, die neuesten Informationen über die Ernährung zu erhalten, denn das ist ja ein wichtiger Teil unseres Lebens. Abschließend möchte ich sagen, es gibt ein weiteres Webinar, das geplant ist. Am 7. August findet das statt. Da geht es um die Gentherapie. Sie können sich dann noch registrieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Christy, Sie haben jetzt wieder das Wort. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Es gibt noch viele andere interessante Webinar, auch ein Expertengremium, dann etwas über die Ophthalmologie, über die Augenheilkunde speziell. Und wir werden dann auch unsere Patientenregister bald herausgeben. Also viele aufregende, spannende Sachen von der Global Dare Stiftung. Und wir schätzen wirklich, dass Eleanor und Sarah hier dabei waren und präsentiert haben. Es sei ein Gedanke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.